Thema der heutigen Predigt ist Glaube, der Hoffnung entzündet. Mir war es wichtig, bei diesem Titel noch Hoffnung reinzunehmen, weil ich finde, wenn man Fernseher einschaltet, Glaube, der zündet, kann auch falsch verstanden werden. Ja, also man hat das Gefühl, irgendwie zündet ganz viel an vielen Stellen im Namen des Glaubens, nicht des Glaubens, den wir glauben. Deswegen glaube ich, dass Glaube dafür gedacht ist, Hoffnung zu zünden. Glaube muss das sein, wo Menschen sagen, ich habe einen Glauben gefunden und deswegen habe ich Hoffnung gefunden. Wenn Menschen anfangen zu glauben und deswegen anderen Menschen Hoffnung nehmen, das passt einfach nicht zusammen. Steht da, Glaube muss Hoffnung entzünden. Menschen müssen sagen, Mensch, vorher habe ich nicht geglaubt und jetzt glaube ich und jetzt habe ich Hoffnung. Jetzt habe ich Hoffnung gefasst für mich, für meine Familie, für mein Umfeld. Ich bin ein hoffnungsvoller Mensch geworden, weil ich einen Glauben an Gott gefunden habe. Das ist ganz wichtig. Und ich habe mich gefragt, wenn ich so in die Medien schaue, warum ist es heute so, dass vor allem Männer sich von bestimmten radikalen Glaubensrichtungen irgendwie radikalisieren lassen? Also ist sich das ein bisschen aufgefallen? Dass wenn man Menschen sieht, so aus Deutschland, die irgendwie in den fernen Osten fahren und sich dort radikalisieren lassen, ich habe mich ein bisschen gefragt, warum sind das vorwiegend Männer? Was fehlt den Männern? Was empfinden die Männer vielleicht im Westen an dem Glauben, der sie umgibt, so kraftlos, so machtlos, so energielos, so unansprechend, dass sie sagen, ich brauche irgendwas, wo Kraft dahinter ist, Macht dahinter ist, Power dahinter ist, ja? Und oft landen die eben in irgendeiner so militanten Richtung, wo ich sage, warum ist das so? Warum ist das so geworden? Und ich bin noch mit der Antwort nicht ganz fertig, aber ich glaube, das geht damit einher, dass Menschen auf der Suche sind nach Hilfe und nach Kraft. Sie wollen in ihrem Leben Kraft erleben. Männer wollen auch etwas machen, was kraftvoll ist. Es ist traurig, dass das irgendwie oft in Gewalt landet. Aber sie wollen etwas erleben, sie wollen für etwas leben, sie wollen für etwas Sinnvolles leben und haben diesen Drang, nicht nur den Tag rumzukriegen. Und es ist schon erstaunlich in unserer Zeit, wie viele Menschen sich Dingen zuwenden wie Esoterik oder anderen Kulten wie New Age, Mormonen, oft Kulte, wo ich zusammenfassen würde, es geht dort oft um Kraft, um Energie, um Einfluss, um Erfolg. Oft wird damit geworben, wenn du dich diesem Kult annimmst, dann wirst du erfolgreich sein. Du wirst erfolgreiche Kontakte bekommen überall in der Welt und du wirst was zu sagen haben und du wirst, ja, Power, Kraft. Wir merken so diese Begriffe, die kommen da ganz oft vor. Ich habe mal so ein paar Interviews gehört mit Männern aus dem Westen, die sich haben radikalisieren lassen. Und die haben oft gesagt, der Glaube, der sie umgeben hat, war so lasch. War so, weiß nicht genau, wofür er steht, weiß nicht genau, wogegen er ist. Einfach so lasch. Und die brauchten was irgendwie klar ist oder was irgendwie eine Ecken und Spitzen hat. Ja, und nicht nur so weichgespült. Habe ich gedacht, okay, interessant. Was mir auch auffällt in den Medien ist, dass ganz viele Menschen oder Christen speziell auch sich darüber definieren, wogegen sie sind. Also, und so wie ich die Bibel verstehe, ist die Bibel anders. Und zwar spricht sie ganz oft darüber, wofür sie ist. Also ich würde mir so wünschen, dass Christen am Ende von ihren Nachbarn dafür bekannt sind, wofür sie sind und nicht wogegen sie sind. Steht ihr? Dass die nicht so Leute sagen, ah ja, Herr so und so und Frau so und so, aha, die gehen da in die und die Kirche, auch und deswegen sind sie dagegen, gegen die und gegen die. Dass man sich darüber definiert, sondern dass die Menschen sagen, weißt du was, eigentlich ist mir egal, Anführungszeichen, wofür die stehen, aber ich merke, die sind da und da und dafür und ich merke, da ist Kraft in ihrem Glauben und ich merke, ihr Glaube bewegt ihr Leben, dieser Glaube verändert ihr Leben und da kommt was Positives dabei raus und da kommt Hoffnung dabei raus. Dass das unsere Nachbarn anfangen, über Menschen zu sprechen, die den Glauben ernst nehmen. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Wunsch so weit mitgehen könnt. Und zu uns zu kommen, ich glaube, dass wir als Pfingstgemeinde, denn wir sind eigentlich als FCG Pfingstgemeinde, dass wir einen riesigen Schatz haben, der auch eine riesige Antwort ist auch auf diese Erscheinung unserer Zeit. Und dieser riesige Schatz ist nämlich diese Kraft Gottes, Gegenwart Gottes und darüber möchte ich so ins Gespräch kommen. Das ist ein Schatz, den man immer wieder heben muss. Das ist ein Schatz, den die Kirche, in die Gemeinde immer wieder neu rausholen muss. Diese Kraft Gottes, Gegenwart Gottes, weil das sickert. Und ich möchte mit euch in der Geschichte ein bisschen zurückgehen, denn es ist immer gut zu wissen, wo man herkommt. Und ich verspreche euch, dass es nicht langweilig wird. Aber mal die nächste Folie. Ihr merkt, das sind die Fachleute erkennen das T-Modell von Ford, ja, ist schon etwas länger her. Ich möchte euch so 110 Jahre zurücknehmen in der Geschichte, wo eigentlich Kirche, die wieder kraftvoll war, Kirche, die wieder voller Gegenwart Gottes begonnen hat, nämlich in den USA, in Los Angeles, 1906, 1903, so um diese Jahre herum. Es gab da schon genug Kirchen. Es gab irgendwie an jeder Ecke eine Kirche. Los Angeles war eine ähnliche Stadt wie viele Städte bei uns. Ich würde es jetzt mit Ludwigshafen vergleichen und Mannheim, so ein bisschen von der Einwohnerzahl. Aber die Gesellschaft war auch sehr ähnlich. Nämlich die Gesellschaft war tief gespalten. Es gab die US-Amerikaner, also die schon etwas länger da waren. Und dann wurde das Land eigentlich überschwemmt mit Flüchtlingen, mit Auswanderern, Asiaten, Hispanics, Russen, Polen, alle. Alle kamen eigentlich in die USA und haben sich das gelobte Land erhofft. Und die Amerikaner waren ein bisschen sauer darüber, weil sie waren ja schon etwas länger da. Also dachten sie, das Land gehört ja eigentlich ihnen. Und was wollen die alle? Und es gab auch die weiße Kirche, also die Kirche der Engländer, sagen wir mal so. Da wurdest du an der Tür wieder rausgebeten, wenn du nicht den richtigen Anzug anhattest. Also es gab Leute, die es beim Eingang kontrolliert haben. Wenn du ohne Schlips und Kragen reingekommen bist, wurdest du wieder rausgebeten. Also du bist quasi gar nicht erst reingekommen. Ne? Und diese Kirche zog Schwarze, zog Hispanics und so weiter überhaupt nicht an. Und es gab aber Menschen in dieser Zeit, die haben gesagt, Mensch, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Apostelgeschichte, dieses spezielle Buch im Neuen Testament lesen, dann lesen wir von einer lebendigen Kirche, die Kraft hatte, die Power hatte, wo Dinge passiert sind, wo Heilung passiert sind, wo Gott einfach gegenwärtig war, wo Menschen verändert wurden, wo ganz schnell die Kirche gewachsen ist. Und die haben gesagt, wir lesen das alles und wo ist das? Wir sehen, die Kirche ist total gespalten. Es gibt die schwarzen Gemeinde, es gibt die Hispanics-Gemeinde, es gibt die Asiaten-Gemeinde, ja, alle irgendwie christlich, aber doch so unterschiedlich. Und einer will mit dem anderen nichts zu tun haben. Zusätzlich gab es einen riesigen Rassenkrieg zwischen den Weißen und den Schwarzen. Ja, es gab die Gesetze, die besagten, ein Schwarzer muss die Straßenseite wechseln, wenn ihn ein Weißer begegnet. Und. Ja, es gab Toiletten für Schwarze und Weiße, das ist später noch richtig hochgekocht. Es gab klar Menschen unterschiedlicher Klassen. Und es wurde so gelebt und war sogar noch in Gesetzen niedergelegt damals. Und es gab einen Mann, der die Bibel ernst genommen hat und gelesen hat und hat gemerkt, Mensch, ich will wieder Kraft erleben. Ich bin ein Mann, ich will nicht einfach nur sagen, alles ist schlimm, die Gesellschaft ist schlimm, es geht in eine schlechte Richtung, sondern hat gesagt, ich will Gott erleben, ich will Gottes Gegenwart erleben, ich will Gottes Kraft erleben, ich will das, was da drin steht, wieder erleben. Und er hat eine Bibelschule sozusagen gegründet, junge Männer kamen zusammen, haben Bibel gelesen und einer dieser Männer war der Schwarze, William Seymour, dort oben in der Ecke, ein Mann, der nicht gerade studiert hat, auf einem Auge blind, auf einem Fuß humpelnd, dazu ja klar zu sehen, ein Afrikaner, ein US-Afrikaner. Und er kam auf diese Idee, auf dieser Bibelschule zu studieren. Die Reaktion von der Bibelschule war, dürfen wir nicht, weil du bist schwarz, also sitzen wir im Klassenzimmer und du sitzt auf dem Flur und wir lassen die Tür offen. Okay, christliche Schule, christliche Einrichtung, man will die Bibel zusammen studieren, ja. 40 Weiße, ein Schwarzer und er sitzt auf dem Flur und die Tür ist offen und er darf mithören. Juhu. Wir lieben alle denselben Gott so, ja. Aber er hat sich davon nicht entmutigen lassen. Er hat es durchgezogen, er hat diese Bibelschule da besucht von Anfang bis Ende und dann ist er rausgegangen und hat gesagt, ich möchte das, was ich erlebt habe, was ich erwarte, Gott wieder zu erleben, intensiv zu erleben. Ich möchte das anderen Menschen erzählen. Und so ist er rausgegangen, hat eine Gruppe gefunden von Menschen, die einfach nur zusammenkamen, um zu beten. Die kamen zusammen, um zu beten und haben gesagt, Gott, wir wollen das erleben. Wir wollen, dass du das runterschickst. Wir wollen, dass du Feuer wieder entzündest, Glaubensfeuer wieder entzündest, weil in den Kirchen, die uns umgeben, erleben wir eigentlich kein wirkliches Feuer. Da definiert sich jeder über das, wogegen er ist und warum er den anderen blöd findet. Und das fanden die schlecht. Und so hat dieser schwarze Mann Menschen gefunden, die mit ihm zusammen beten wollten. Punkt, mehr war das nicht. Und sie trafen sich in einem Wohnzimmer und haben zusammen gebetet. Und während sie gebetet haben, haben sie das erlebt, dass Gott seine Kraft schickte, wie vor 1900 Jahren zu Pfingsten. Und es sah dann so aus, dass die Menschen noch mehr Lust bekommen haben zu beten, noch mehr Leidenschaft bekamen zu beten. Sie bekamen sogar so eine Gebetssprache. Das war aber gar nicht so wichtig, sondern es fing an, Heilungswunder zu passieren. Es kamen einfach kranke Menschen, die waren krank, die hatten keine Chance, vielleicht krebskrank. Und die kamen zu diesen Gottesdiensten und sie haben gebetet. Mehr haben sie ja nicht gemacht. Und unter diesem Gebet sind diese Menschen gesund geworden, geheilt worden. Und das sorgte natürlich für Aufsehen. Die etablierten Kirchen waren sehr schnell und haben das natürlich verteufelt, weil die waren natürlich sauer. Warum macht Gott etwas Schönes an ihnen vorbei? Da hat sie doch gar nicht gefragt. Also Gott ist jetzt nicht beim Bischof vorbeigekommen, hat gesagt, du, ich würde gerne ein paar Menschen in Los Angeles heilen. Ist das okay? Oder muss ich vielleicht einen Kardinal fragen oder irgendeinen, ja? Sondern irgendwo in einem Wohnzimmer, wo ein Schwarzer seine Pfoten aufgelegt hat, so im Originalsprache, ja, hat Gott Wunder gewirkt und das durfte es nicht geben. Ja? Aber Gott war das egal und diesen Menschen war das auch egal. Sie haben dann diese Scheune angemietet, ja, eine halb abgebrannte Scheune, in die sie über 900 Menschen reingebracht haben. Mal das nächste Bild, so eine Skizze. Also wenn Gottesdienste so aussehen, und zwar nicht an Weihnachten und Ostern, ja, wo die Menschen so zu diesem Gottesdienstraum hinkommen, das ist spannend. Und diese Menschen, dieses Gebäude hatte auch eine besondere Innendekoration. Vielleicht nächstes Bild. Also wenn du in den Gottesdienst reinkommst und es sieht so aus, es ist entweder ehemaliges Kriegslazarett oder die Leute lassen einfach das da, was sie nicht mehr brauchen, nach einem guten Gottesdienst. Also man sagt, die Räume von der Azusa Street, die waren geschmückt mit Krücken und mit Stücken und mit Prothesen. Ja, ja, das war halt das, was übrig geblieben ist von guten Gottesdiensten. Sie haben das erlebt, dass Menschen in diesen Gottesdiensten Gottes Kraft erlebt haben, egal ob sie Theologie studiert hatten oder nicht. Man sagt, dass die über 3,5 Jahre lang 3 Gottesdienste pro Tag, jeden Tag der Woche hatten. Und in den Raum passten 900 Leute, aber der war immer übervoll. Und eigentlich waren überall in den Räumen Menschen da, die gebetet haben. Sie haben einfache Gottesdienste gefeiert. Lobpreis gab es damals noch gar nicht, sondern sie kamen zusammen, haben Wort Gottes gelesen, haben gebetet, haben für Kranke gebetet. Und es passierten Dinge, die nicht hätten passieren dürfen. Also ein Beispiel, eine weiße, anglosächsische, hübsche, gut gekleidete Frau mit Krebs kam in den Gottesdienst und hat gehört, hier kann sie irgendwie Kraft erleben, Hoffnung erleben und sie hätte gerne Gebet gehabt und auf einmal war aber dann nur ein, so die Beschreibung, ein schwarzer Hafenarbeiter mit großen schwarzen Tatzen, der bereit war, ihr die Hände aufzulegen. Damals war das eine unmögliche Vorstellung, dass überhaupt so jemand in die Nähe kommt von einer weißen Frau. Aber hier sagt er, du willst Gebet, ich bete mit dir, kein Problem. Ja. Das war kulturell ein Schock. Aber der größte Schock war, als diese Frau unter diesem Gebet Heilung erlebte und zurückkam zu ihrem Mann. Und er sagt, wo warst du? Und sagt, ja, ich war in den Slums. Bitte, wo? Ja, in den Slums, da ist eine neue Kirche, ja, in den schwarzen Slums. Und so, ja, was ist da passiert? Ja, da war ein Mann, der hat mir die Hand aufgelegt und dann hat er gebetet und dann wurde ich geheilt. Also das ist hochgekocht natürlich auch in den Zeitungen und so. Die Zeitung hat sehr negativ geschrieben, das war noch bessere Werbung, ja. Kamen natürlich noch mehr Menschen in der Erwartung, weil die gesagt haben, ist mir egal, was die Zeitung darüber schreibt, da erleben die Menschen Kraft Gottes, da erleben die Menschen Veränderung und das tun sie bei uns nicht, also lass uns da hingehen. Das war die natürliche Reaktion. Gott war das egal, wer der Anführer war, ob er studiert war oder nicht. Frauen, die damals auch in der Kirche nicht besonders viel zu melden hatten, auf einmal hat sie Gott genauso gebraucht. Da gab es Frauen, ja, Hispanics, also spanische Putzfrauen, die konnten nicht Englisch. Die hätten nicht in einem Gottesdienst, förmlichen Gottesdienst aufstehen können und so wie wir das manchmal machen, laut beten können, weil sie konnten ja kein Englisch. Aber das war gar kein Hindernis, dass sie in dieser Kirche mit Kranken beten konnten und Menschen wurden geheilt und Gott hat die berührt. Das hat Gott nicht gestört, dass diese Frauen auf Spanisch zum Beispiel gebetet haben, ja, mit Weißen, die nur Englisch verstanden. Das war wurscht. Jemand hat gesagt, diese Kraft Gottes, diese Liebe Gottes hat die Rassengrenzen weggeschwemmt in dieser Zeit. Es kamen Menschen, die auch rassistisch eingestellt waren und haben einfach diese Liebe und diese Kraft Gottes erlebt in diesen Gottesdiensten und haben Buße getan, haben sich entschuldigt und haben gesagt, das, was in meinem Kopf, was in meinem Herzen an Motivation drin ist, eben mich als was Besseres zu sehen und den anderen als etwas Schlechtes zu sehen, das ist falsch. Und ich merke, dass ich muss das darüber Buße tun. Also da ist einiges passiert und man sagt, Menschen aus der ganzen Welt kamen nach L.A. in diese Scheune, ja, um Gottes Kraft wieder zu erleben. Und von dort aus gingen sie wieder woanders. Ein bekannter Pastor aus Europa, aus Norwegen, ging dorthin und hat das erlebt, hat Gottes Kraft erlebt, hat die Taufe im Heiligen Geist, das ist jetzt wieder so ein spezieller Begriff, hat einfach Gottes Kraft erlebt und diese Kraft Gottes hat er mitgenommen und in seinem Alltag weitergelebt und das hat er nach Norwegen gebracht und von Norwegen ist es rausgegangen nach Skandinavien und nach Deutschland und Frankreich. Das heißt, die Pfingstkirche vor 110 Jahren, die kam eigentlich über jemanden, der nach L.A. gereist ist, lange Zeit mit dem Schiff nach Norwegen und von Norwegen wieder zu uns. Das waren Menschen, die einfach in normale Kirchen gegangen sind danach und erzählt haben, was sie erlebt haben, bezeugen konnten, dass Gott ihnen eine besondere Gebetssprache gegeben hat, in der es nicht langweilig ist zu beten, sondern wo sie gerne und lange und ausdauernd drin beten und dass Gott Heilungswunder geschenkt hat und andere Gaben Gottes, wo die Kirche gesagt hat, das gibt's gar nicht mehr, das ist alles erloschen, das ist alles zu Ende. Und sie haben gesagt, nein, das stimmt nicht, wir erleben das, wir kommen in die Gottesdienste, wir erleben das, wir erleben Kraft, Gott ist da und Gott verändert Menschen und Gott ist es ziemlich egal, welche Rasse man angehört oder welche politische Ansichten man hat, Gott ist souverän und handelt oben drüber. Und das hat auch sehr viele Männer angezogen. Sehr viele Männer haben gesagt, da ist was dran, da ist Kraft dahinter, da ist Veränderung, meine Frau kommt geheilt nach Hause, natürlich interessiert mich das, wo sie gewesen ist, so, ne? Ich will wissen, was das ist. Warum gibt's das nicht? Ja, warum gab's das bisher so nicht? Diese Pfingstkirche, sie wurde eine Kirche des einfachen Volkes, hat sich ausgebreitet in allen Ländern, wo Menschen auch nicht super gebildet waren, weil sie eben nicht von oben reingekommen ist, über die Geistlichkeit, sondern eigentlich von unten, über die einfachen Menschen. Ja, über Hafenarbeiter und normale Arbeiter. In China, wo die Pfingstkirche momentan mitunter am stärksten wächst, können die Leute die Bibel lesen, Punkt. Mehr nicht. Mehr theologische Bildung haben sie auch nicht. Und der Glaube funktioniert und der Glaube hilft ihnen, der Glaube gibt ihnen Hoffnung, ohne die vielen theologischen Werke. Wir in Deutschland sind das Land mit den meisten theologischen Werken und man kann jetzt nicht sagen, dass bei uns der Glaube deswegen am stärksten ist. Also diese Pfingstkirche wirklich, diese neues Entzündetwerden des Glaubens, das ist was ganz Starkes, was da reingekommen ist und wo wir immer wieder herausgefordert sind, das zu erhalten und uns danach auszustrecken. Und letztendlich geht es auch nur über Gebet. Was diese Menschen gemacht haben, sie haben angefangen zu beten, haben gesagt, Gott, wir brauchen mehr, wir wünschen uns mehr, gib uns das, Gott. Wir sind hungrig, wir merken, wir bringen irgendwie unsere Woche hinter uns und die waren wieder gut oder schlecht, aber wo ist die Kraft? Wo ist die Kraft des Glaubens? Wo ist die Kraft des Glaubens, die uns verändert, die Kraft hat, auch unsere Nachbarn zu verändern, wenn wir mit ihm beten? All das hat da begonnen und geht weiter, aber jeder von uns ist eigentlich da herausgefordert, da dran zu bleiben. Diese Kraft Gottes, die in uns wohnt. Ich füge kurzes so Zeugnis meines Lebens, wo ich das erlebt habe, vielleicht im Alter von 13, 14 Jahren. Mein Zeugnis ist eigentlich, ich bin ja fromm aufgewachsen in der christlichen Familie, aber als Aussiedlerkind, der nach Deutschland gekommen ist, der zwei Klassen zurückgestuft wurde, du sitzt dann auf einmal in der Klasse auf dem Gymi mit Jungs zusammen, die sind Kopf kleiner als du und du bist 2 Jahre älter. Und jeder fragt dich, warum bist du da? Bist du dumm? Ja, das ist so doof, wenn du deine komplette Gymi-Zeit 2 Jahre zu alt verbringst. Ne? Und das hat natürlich schon an mir rumgezerrt und auch meine Sprachschwierigkeiten, mein Akzent, den ich damals richtig stark hatte, dass Leute sich darüber lustig machen oder man Rechtschreibfehler macht oder man gehänselt wird. Und ich wusste, dass es Gott gibt und ich habe gesagt, Gott, ich will aber deine Kraft erleben. Ich will es in meinem Leben erleben und ich weiß es noch, dass es einfach einen bestimmten Punkt gab, wo wir gebetet hatten und unter diesem Gebet, ich kann es nur so beschreiben, Gott hat letztendlich, Anführungszeichen, meine Erinnerung formatiert. Also in der Computersprache Format C Doppelpunkt. also diese ganzen negativen Erfahrungen aus der Schule, irgendwann in einem bestimmten Moment mit 14 war es einfach weg. Ohne lange Therapie oder sonst irgendwo oder Sozialhelfer, ja. Ich bin einfach nächsten Tag in die Schule gegangen und ich konnte den Leuten neutral begegnen und musste nicht ganz darüber nachdenken, ach, ich armes Würstchen, ja. Das hat Gott auf einmal weggenommen und es war so eine Friede und so eine Liebe da. Und das war, wo ich da mit 14 begann, einfach Gottes Kraft zu erleben, Gottes Kraft auch im Gebet zu erleben, wo ich gesagt habe, Gott, ich möchte mehr davon. Ich möchte, wenn ich mit Menschen bete, möchte ich, dass was passiert, dass ich Ideen bekomme, was Gott will, dass Gott mit mir redet, dass diese Beziehung mit Gott lebendig ist. Und das hat vieles verändert. Ich habe gesagt, Gott, wenn diese Kraft nicht reinkommt in die Beziehung mit dir, dann schaffe ich das nicht, an dir dran zu bleiben. Dann ist der Glaube für mich einfach zu kompliziert oder zu schwierig oder zu anspruchsvoll. Ich weiß es nicht. Ohne Kraft wäre das für mich nicht gangbar als Teenager damals. Und so haben wir seitdem einfach starke Dinge mit Gott erleben dürfen. Immer wieder, wo ich Gott selber stark erlebt habe, Gottes Liebe, Gottes Veränderung erlebt habe, Charakterveränderung, all diese Dinge, wo ich oft für unmöglich gehalten habe. Aber auch Kraftwirkung, Wunder und ähnliches, Heilungen selber im eigenen Körper, bei anderen Menschen. Und ich würde mir das weiter wünschen, weil ich merke, dass es schon was Tolles ist, wenn Gott Menschen Kraft gibt und so seine Gemeinde baut. Das war jetzt ein langer Vorspann, um auf einen Text zu kommen aus der Apostelgeschichte, weil mir Wort Gottes in diesem ganzen Zusammenhang doch das Wichtigste ist, auch in einem Gottesdienst. Ich möchte mit euch reingehen in die Apostelgeschichte 2, 37, wo davor eigentlich dasselbe passiert ist, auf Seite 800 in den Bibeln, die bei euch liegen. Das war auch der Vorspann dort, dass Menschen in einem Gebäude saßen und Gottes Kraft erlebt haben. Aber das ist schon so lange her, deswegen habe ich jetzt mal den Bericht von der Sousa Street genommen, der im Grunde genommen ja nichts anderes ausgesagt hat. Apostelgeschichte 2, ab Vers 37. Dort lesen wir, ein Gottesdienst, Menschen haben Gottes Kraft erlebt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Und sie sagten, was sollen wir hier tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Und er sagte, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gaben, den Heiligen Geist, bekommen. Also Menschen, die noch nichts mit Glauben zu tun haben, haben erlebt, dass diese Gläubigen hier Kraft hatten und die haben gesagt, was wollen wir tun, was können wir tun, wir wollen das auch. Und sie haben gesagt, ihr müsst euer Leben verändern, ihr müsst die Richtung in eurem Leben verändern. Ihr müsst euer ganzes Leben einfach Gott hinlegen und sagen, Gott, mach was aus meinem Leben. Auch Gott zu bitten, sagen, Gott, du bist immer noch aktiv, du kannst immer noch aktiv in mein Leben eingreifen. Du wartest nicht, bis ich sterbe und dann sehen wir uns im Himmel, sondern du greifst aktiv ins Leben ein. Und du musst einfach Gott einladen und sagen, Gott, komm aktiv in mein Leben hinein und entzünde die Hoffnung neu. Ich springe weiter auf Vers 39, denn die Zusagen gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, alle, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Also diese Zusage, dass Gott kommen möchte mit Kraft über Menschen, die sich nach ihm ausstrecken, diese Aussage, die gilt allen, schwarz, weiß, grün, gelb, was auch immer, in allen Ländern, wo es heiß, wo es kalt, wo es warm ist, völlig egal. Also auf diesem Planeten, allen Menschen gilt diese Aussage. Gott möchte genauso, dass Moslems ihm begegnen. Und Gott ist so kreativ. Ich kenne Zeugnisse von Moslems, wo die sind in einer Moschee gewesen und haben in einer Moschee eine Erscheinung von Jesus gehabt. Ja, und Jesus hat gesagt, ich bin nicht hier, geh mal raus, ja, such mich. Und die haben übernatürlich Gott erlebt, wo ich mir manchmal im Westen wünsche, dass das auch so passieren würde. Die haben klar Gottes Stimme gehört, klar Gottes Führung gehört und Gott hat sie rausgeführt und hat sie auf die Suche geschickt nach dem wahren Glauben, nach dem lebendigen Glauben, die wirklich danach gesucht haben. Gott sagt, suchet mich und ihr werdet mich finden. Also entfernteste Länder, ich glaube auch Menschen im Irak, die brauchen nicht einen friedlichen Islam, glaube ich nicht. Punkt. Oder einen gemäßigten Islam, weil der wahrscheinlich besser zu ihrer Kultur passt, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott seinen Glauben verbreiten möchte in alle Länder und dass das den Menschen am besten tut, weil es der Gott ist, der sie geschaffen hat und der weiß, was ihnen am besten tut. Und das ist eben Jesus Christus. Und ich weiß, für diese Aussage kann mittlerweile ins Gericht kommen, ja. Denn diese Zusage gilt euch und allen Nachkommen. Dieses Geschenk vom Heiligen Geist. Wie kann man ein Geschenk bekommen? Kann man ein Geschenk erzwingen? Nein, man bittet um ein Geschenk. Oder man erhofft ein Geschenk und wünscht sich ein Geschenk. Und wenn man es bekommt, dann nimmt man es freudig an, packt es aus und freut sich darüber. Vers 41, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Das ist ein gutes Wachstum. Ja? Eine Gemeinde durch eine Predigt und dass das, was außenrum passiert, an einem Tag um 3000 Menschen wächst, ist das eine gute Predigt gewesen, würde ich sagen. Ja? Es ist auch ein gutes Gemeindewachstum gewesen. Das ist, wir merken, das ist übernatürlich. Das ist, da hat Gott etwas geschenkt, da sind Dinge passiert, da haben Menschen Wunder Gottes erlebt, was für Aufsehen gesorgt hat. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott will für Gemeinde, dass da Kraft drin ist, dass Gott wirkt in der Gemeinde, Gott übernatürlich wirkt und nicht nur in der Gemeinde, sondern durch die Menschen, die dorthin kommen, die rausgehen zu ihren Nachbarn, auf ihre Arbeitsstellen, in ihre Sportvereine, wo auch immer. Gott ist da, wo wir sind, Punkt, weil er in uns wohnen will. Und dann Vers 42, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also die hatten schon gewisse Aufgaben zu bewältigen oder bestimmte Dinge, die ihnen geholfen haben, im Alltag im Glauben dran zu bleiben. Und das war zum Beispiel eben, dass sie die Bibel ständig gelesen haben und ständig daraus gelernt haben und zugehört haben, Predigten aus der Bibel. Das war wirklich so ihr Antrieb. Das war ihr Benzin sozusagen für ihren Glaubensmotor. Dann haben sie natürlich auch zusammengehalten, haben sich gegenseitig geholfen. Das Abendmahl haben sie gefeiert und gebetet haben sie auch. Sie starteten ein neues Leben, gaben ihrem Leben eine neue Prägung. Ich würde mir wünschen, dass jeder Mann, der irgendwie sich, anfällig ist, radikalisiert zu werden in eine schlechte Richtung, dass er Gott als lebendigen Gott kennenlernt und diese Kraft Gottes und dass er sagt, Mensch, ich möchte was bewegen, aber bitte in die gute Richtung. Ich möchte den Menschen Hoffnung bringen und nicht Menschen zerstören. Ich möchte mit Menschen um Heilung beten und nicht sie in die Luft sprengen. Seht ihr da einen Unterschied? Ich möchte nicht, dass Menschen durch das, was ich mache, schwächer werden oder mir unterworfen werden, sondern ich möchte, dass zu jedem, der Not hat, hingehen können, mit ihm beten können, dass Gott eingreift und sein Leben verändert. Wie soll das dasselbe Ideologie sein oder Religion? Das ist doch so unterschiedlich. Gott der Hoffnung, Gott der Veränderung. Diese Woche ist ein Pastor vors Gericht geschleppt worden, weil er die Aussage getroffen hat, was soll das, wenn Christen und Moslems zusammenbeten? Das macht doch keinen Sinn, ist doch nicht derselbe Gott. Für diese Aussage in einer Predigt hat er jetzt Verfassungsschutz am Hals oder irgendwie eine Behörde, ja, hat er jetzt, wird wegen Volksverhetzung vors Gericht geführt, ja. Weil gesagt wurde, man kann doch nicht in unseren Zeiten sagen, dass nicht alle Religionen eins sind. Das wäre doch gewaltschürend. Okay. Unser Gott ist ein Gott der Hoffnung, ist ein Gott der Liebe und Gott der Veränderung und er ist stark und er möchte wirken. Diese Menschen damals, sie mussten Dinge lernen und das möchte ich nochmal kurz rausholen. Sie mussten lernen zu beten. Viele Menschen sagen mir fällt es schwer zu beten oder mir fällt es schwer, in einem Gottesdienst laut zu beten, weil irgendwie alle hören zu und bewerten das vielleicht und man möchte sich auch irgendwie nicht bloßstellen, man möchte auch nicht heucheln, all das. Aber diese Menschen damals, die mussten lernen, mit Hilfe Gottes zu beten und auch für andere zu beten und auch selber gerne zu beten. Ich glaube, das ist ein Geschenk von Gott, dass man darum beten darf, sagen Gott, gib mir dieses Geschenk, dass ich gerne bete, dass ich gerne für andere Menschen bete, dass ich gerne Zeit verbringe mit Gebet, weil von mir aus, ich habe da keine Lust dazu. Aber ich will das, weil es meinen Glauben stärkt, meinen Glauben entwickelt und deswegen gib mir dieses Geschenk. Oder Gott, deine Bibel, dein Wort zu lesen, gib mir eine Freude und einen Hunger danach. Und diese Menschen in der Sousa Street, bevor es angefangen hat, die hatten einfach nur einen Hunger. Die haben gesagt, Gott, wir brauchen Kraft von dir, wir brauchen Motivation von dir. Und jede Frau, jede Hausfrau, jeder Landwirt, jeder Professor, jeder von denen musste lernen, die Bibel zu lesen. Es gibt kein Kraft Gottes an der Bibel vorbei. Das ist, und das geht nicht. Das ist nicht nur ein heiliges Buch, sondern das ist einfach wirklich das, was Gott uns sagen möchte. Kommunikation mit Gott, reden mit Gott. In jeder Partnerschaft ist es gut, dem anderen zuzuhören. Ohne Gespräch kann die Beziehung sich nicht entwickeln. Und das ist was ganz Tolles, was Gott uns da gelassen hat. Ich glaube, dass das Schlüssel sind, und im Glauben kontinuierlich zu wachsen. In Vers 43 finde ich auch stark, jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Ich könnte da auch einsetzen, jedermann in Rhein-Neckar-Dreieck, so mal von der Größe her gesprochen. Schon krass, oder? Wenn irgendeine kleine Gemeinde irgendwas anstellt und am Ende spricht jeder, ohne Fernsehen, ohne Tageszeitung, spricht jeder in einer großen Stadt von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott. Sie sagen, wow, vor diesem Gott haben wir Respekt, der tut Dinge, die sind gut, der verändert das Leben der Menschen, der heilt Menschen, der tut Wunder. Das wäre toll. Und das ist, ja, auch was hoffentlich in uns Erwartung weckt. Vers 47, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Nicht im Sinne immer größer von, oh, wir sind toller, weil wir sind größer als die anderen, sondern wir erreichen mehr Menschen, wir helfen mehr Menschen, wir bringen Hoffnung mehr Menschen. Gott zeigt seine Kraft mehr Menschen. Ich glaube, das sind gute Ziele. Ich glaube, das sind gute Ziele, für die es sich auch lohnt zu beten. Und es wäre auch so mein Gebet, dass ich am Ende auch sprechen möchte, dass Gott uns hilft, eine kraftvolle Kirche zu sein, voll von Gottes Heiligen Geist, dass wir auch in den nächsten Wochen uns auch in den Predigten damit befassen. Ja, wie wirkt Gott? Was macht Gott? Wie war die Apostelgeschichte? Was hat es mit uns zu tun? Wie können wir in unserem Leben mehr Gott erleben und mehr von ihm verändert werden, mehr diese Kraft von ihm in unserem Leben haben? Und ich würde gerne einfach dafür beten zum Schluss. Jesus, hilf uns in dieser Zeit, einen kraftvollen, liebevollen Glauben zu haben. Ein Glauben, der wirklich Veränderung bringt. Ein Glauben, der voller Hoffnung ist. Ein Glauben, der brennt für dich. Der Menschen hilft und nicht Menschen verbrennt oder Menschen wehtut, Herr, sondern wirklich ein Glaube, der voller Liebe ist und der Kraft hat, Herr, dass wir neu entzündet werden, dass wir neu gezündet werden, dass wir neu einen Hunger haben. Ein Hunger nach deinem Wort, ein Hunger nach Gebet, ein Hunger nach Zeit mit Menschen, Herr, dass wir keine Angst haben vor Menschen, dass wir uns nicht schämen vor anderen Menschen, dass wir wirklich Freude haben, dass es den anderen Menschen gibt. Herr, du kannst uns verändern, du kannst unseren Minderwert, all diese schlechten Gedanken, unsere Selbstzweifel, Herr, und das kannst du wegnehmen, du kannst diese Dinge aus unserem Herzen rauslöschen, du kannst uns eine neue Identität geben, du kannst uns zeigen, wie du uns siehst und du siehst uns voller Liebe und voller Freude an, Herr. Ich bitte dich darum, schenk du ein Feuer, hilf uns für ein Feuer zu beten, Herr, in unser Leben, Herr. Danke dir dafür. Amen.